N20.
Und immer ein bisschen weniger lost. Mit Gesine
und Annika.
Herzlich willkommen bei N20, der Podcast, in dem wir darüber sprechen, warum Älterwerden gar nicht so schlimm ist. Wir bleiben bei der Intro.
Wir sind Gesine und Annika und unsere Star-Producerin
Hanna Ackermann.
Hey. Und unsere allererste Gästin, Viktoria Reichel.
Hey. Hallo. Hey, ich freue mich hier zu sein, Mädels. Das ist ja total aufregend.
Mädels ist crazy.
Wir sind irgendwie so richtige vier Hühner jetzt hier.
Wir haben heute eine Gäste mit am Start, und zwar Viktoria Reichelt. Und ich glaube, die ein oder andere N20-Hörerin hat diesen Namen schon mal gehört, weil Vicky, du bist ja quasi Thema dieses Podcasts. Du bist die beste Freundin von Gesi, eine gute Freundin von Hanna und mir und die Mitbewohnerin. Das ist quasi die Mitbewohnerin. Aber du bist auch Journalistin, und das ist eventuell auch der Grund, warum wir dich heute auch hier eingeladen haben.
Das ist so witzig, weil ich bin jetzt in einer Gesprächssituation, die ist wie ganz viele Gesprächssituationen, die wir in unserem Leben haben, außer dass wir alle Kopfhörer aufhaben.
Und ein Mikro vorm Maul. Wir reden ja ziemlich viel über Gefühle und ganz tiefgründige Dinge, und auch das wollen wir heute wieder tun. Aber es geht heute auch mal um Themen. Heute geht es um Themen, Theorie, heute geht es um Demokratie, heute geht es um
Einigkeit, Recht und Freiheit.
Genau.
Quasi, auf eine Art.
Und das nervt mich ja total, weil ich rede ja den ganzen Tag über nichts anderes, und ich würde ja total gerne auch mal jemandem erzählen, wie es mir geht. Aber das mache ich dann einfach nach der Folge.
Maus, dann machen wir gleich im Auto.
Das war Spaß.
Dann machen wir gleich auf dem Rückweg. Okay,
machen wir gleich.
Können wir drüber sprechen.
Nehmen wir uns alle nochmal in den Arm nach der Folge.
Super, würde ich gut
finden. Kommt die Hotel-Matze-Einladung bestimmt.
Wir sprechen heute über ein Thema, was wir in allen unseren Folgen, glaube ich, immer mal wieder anschneiden, aber was wir noch nie so richtig zum Thema gemacht haben. Aber auch bezüglich der aktuellen Lage, der politischen Lage, haben wir gedacht, wisst ihr was, es kamen so viele Nachrichten und Nachfragen, wie wir zurzeit mit dieser politischen Situation umgehen und wie man sich positioniert, etc. Es kamen viele Fragen auf, und haben wir gedacht, das wollen wir besprechen, aber wir wollen uns auch eine Stimme dazu holen, die sich wirklich regelmäßig beruflich damit beschäftigt und Ahnung hat.
Some say. Aber ja, ich befasse mich schon viel mit dem Thema, ja. Vielleicht, gut ausgewählt.
Vielleicht, Vicky, kannst du einmal ganz kurz sagen, was du so machst, warum du überhaupt heute hier sitzt.
Ich bin Viktoria, ich wohne mit Gesine zusammen, wie ihr vielleicht schon wisst. Wenn nicht, dann wisst ihr es jetzt. Und ich arbeite als Politikjournalistin und mache das unter anderem beim Funkformat Die da oben auf YouTube, Instagram und Co. Und ich moderiere aber auch beim ZDF eine Nachrichtensendung, die heißt ZDF heute live. Und die gibt es auch auf YouTube. Ich mache quasi Politikjournalismus einmal in jung und frech und einmal in einem Fernsehstudio. Und das sieht dann ein bisschen konservativer aus.
Und hier ist es irgendwie so die Mitte. N20, eine Mischung aus Millennial-Core, Gen Z und auch ein paar Boomer dabei. Meine Mutter.
Ja, darf ich noch was ergänzen? Vicky moderiert außerdem den Funk-Podcast, Die absolute Mehrheit.
Ja, ich habe auch einen Podcast, stimmt, hätte ich auch mal sagen können, ne?
Vicky, das macht man ja in einem Podcast, man promotet den eigenen Podcast, deswegen wollte ich dir das jetzt einmal abnehmen. Ist ein ganz, ganz toller Podcast, höre ich auch sehr gerne.
Höre ich auch sehr gerne.
Auch mit Leuten, mit denen man sich vielleicht sonst nicht so auseinandersetzen möchte, ist es trotzdem eine gute Chance, das zu tun. Deswegen auch vielleicht als Vorbereitung auf die Wahl, diesen Podcast zu hören.
Und du verstehst aber jetzt auch, dass es eine Cross-Promo ist. Das heißt, bei der nächsten absolute Mehrheit-Folge muss auch N20 einmal jetzt genannt werden.
Herr Merz, toll, dass Sie da sind. Haben Sie schon mal ein N20 reingehört? Kennen Sie Vaginismus? Genau, absolute Mehrheit, da geht es darum, was Deutschlands Spitzenpolitiker und Politikerinnen machen würden, wenn sie in Deutschland die absolute Mehrheit hätten, also keine Koalition bilden müssen.
Eigentlich so, als wenn sie Dekrete unterzeichnen können wie Trump gerade, der das ja am laufenden Band macht.
Ne? Da haben wir uns natürlich auch Gedanken darüber gemacht. In Deutschland ist das eine geile Idee, den totalen Autoritarismus auszurufen und zu sagen, sie müssen nie wieder irgendwas mit irgendjemandem besprechen, sie können komplett durchregieren. Haben wir schon mal gemacht in Deutschland, war keine gute Idee.
Wie sind wir eigentlich mit diesem Thema aufgewachsen? Wie wurden wir vielleicht politisiert? Wann hat das angefangen? Was haben wir vielleicht von unseren Eltern übernommen, was nicht? Das würde mich nämlich total bei euch interessieren. Ich würde natürlich auch gerne von mir mal wieder erzählen, aber erst dürft ihr ja gerne starten. Deswegen, Annika, mich interessiert das total. Wie startete das bei dir? Kannst du dich noch an deine erste Stimme erinnern, die du abgegeben hast? Ob es jetzt Bundestagswahl war, Europa, Bürgermeister, oder Schule?
Ja, also erstmal, ich komme aus einem Haushalt, der extrem politisiert war und immer noch ist. Meine Mutter ist jetzt auch wieder neu in eine Partei, in die SPD eingetreten und ist dort auch im Vorstand, in dem Dorf, wo ich herkomme. Ich habe ja schon mal erzählt, ich komme aus Reisdorf, aus der Nähe von Kiel. Und ich glaube, eines der ersten Ereignisse in meinem Leben, wo ich dachte, ach krass, ich habe ja eine Mitbestimmung, ich darf mitentscheiden, war, als Reisdorf mit einem anderen Kaff, und zwar Klausdorf, zusammengelegt wurde. Und dann konnten alle Dorf, also alle Menschen aus den zwei Dörfern entscheiden, wie wird diese Stadt dann, diese Kleinstadt heißen. Diese zwei Dörfer, die werden verbunden von der Schwentine, das ist ein kleiner Fluss. Und dann gab es unterschiedliche Namen und eines war Schwentinental. Und dafür habe ich mich zusammen mit meiner Familie entschieden. Also jede Familie durfte oder jeder Haushalt durfte ein Kreuzchen machen. Und da, ich glaube, keine Ahnung, wie alt ich da war, so 11 oder 12, da weiß ich noch, wie meine Eltern mich gefragt haben und so demokratische Abstimmung erstmal bei uns am Esstisch gemacht haben. Wie möchtet ihr, dass das Dorf heißt oder die Kleinstadt dann? Und wir durften halt mitbestimmen. Also meine beiden Brüder und ich durften uns das auch quasi reinziehen und dann sagen, ja, ich bin für das und das. Und ich glaube, ich war damals auch von Schwentinental. Und ich weiß noch, wie ich so dachte, geil, kann hier ein bisschen mitbestimmen quasi. Ich mit meiner kleinen Stimme, diese kleine Annika mit 11, darf mitbestimmen, wie dieses Dorf heißen wird. Und das weiß ich noch, dass ich das so nach Macht auch angeführt hat und nach Mitbestimmung. Ja, das war einer der demokratischen Aha-Momente, glaube ich, als Kind. Und ansonsten komme ich aus einem Haushalt, wo ich glaube, ich war schon in der Trage auf einer Demo, weil meine Eltern beide in der Gewerkschaft waren und meine Mutter Krankenpflegerin. Und dann ist einem, keine Ahnung, wir sind so oft auf so Demos gegangen. Und das fand ich immer cool, weil ich da schon immer dieses Gefühl hatte von, boah, wir sind ganz viele und wir machen den großen Bossen, machen wir mal richtig Druck. Und damals habe ich, glaube ich, immer noch gar nicht verstanden, worum es genau ging, sondern es war einfach ein Teil vom Ganzen zu sein. Aber das hat sich damals auch schon richtig, richtig gut angefühlt. Und das war immer so Phase bei uns zu Hause, dieses Gefühl von, du kannst auf die Straße gehen, wenn du etwas unfair findest. Und das empfinde ich immer noch als richtig, richtig großes Glück quasi. Ja, Vicky, wie war es bei dir?
Meine Großeltern waren beide in der SPD und auch auf dem lokalen Level engagiert, sind dann aber aus Protest gegen eine erneute GroKo ausgetreten. Und das ist mir aber noch so voll in Erinnerung. Und meine Eltern sind aber, würde ich sagen, weniger politisch engagiert gewesen oder weniger politisch engagiert, auch aktuell noch. Aber sie sind trotzdem politisch. Also ich komme auch aus einer Familie, wo immer politisch diskutiert wurde. Wir haben immer zusammen Nachrichten geguckt. Dann haben wir im Anschluss darüber geredet. Es wurde immer Zeitung gelesen. Das war auch oft die Würzburger Nachrichten, Shoutout. Da habe ich auch mal ein Praktikum gemacht. Also es war jetzt nicht immer unbedingt die große Zeit so. Aber es wurde immer sich informiert und darüber gesprochen. Und trotzdem würde ich sagen, ich war eine total unpolitische Jugendliche. Hab mich erst später politisiert.
Das war bei mir tatsächlich nicht so. Ich möchte erstmal hören gleich, wie es bei dir, Gisi, war, aber.
Ich habe mal eine Frage noch an dich kurz, und zwar, du wurdest ja öfter auch zur Klassensprecherin gewählt.
Wollte ich nämlich auch gerade drauf hinaus.
Ich habe mich gefragt, war das auch eine demokratische Abstimmung damals bei euch in der Klasse?
Ja.
Da hat man gewählt, ne? Aber man konnte sich auch zur Wahl stellen lassen, ne?
Ja, aber ich wollte auch unbedingt.
Ja, genau, das habe ich mich gefragt. Wie hat sich dann diese Macht angefühlt für dich?
Hammer. Und ich habe gestern erst den Zeit-Podcast Alles gesagt gehört mit Olaf Scholz. Und der hat dann auch so erzählt, ja, was ich auch noch erwähnen möchte, ich war zweimal Schulsprecher.
Ja, Schulsprecher sogar.
Und dann dachte ich so, dann hat er so erzählt, wie sich damit eigentlich das angefangen hat, so zu merken, ah, ich kann mich engagieren, aber auch dieses Gefühl von, ich bin die Ansprechperson und so weiter und so fort und dieses so Politisieren eigentlich als Teenager. Und das hatte ich auf jeden Fall auch dadurch, dass ich Klassensprecherin war.
Das ist total witzig, weil ich war auch Klassensprecherin.
Mhm.
Fällt mir jetzt gerade ein. Da habe ich ewig nicht drüber nachgedacht und das stimmt, das ist natürlich ein total demokratischer Akt und auch ein Erleben von so demokratischen Wahlen in der Klasse, super unangenehm, dann dass man kriegt halt direkt das Feedback auch mitgeteilt, ne, mit so Kreidestrichen an der Tafel.
Stimmt,
also da,
na klar.
Freud und Leid liegen da ganz nah beieinander. Aber
das ist ja ein richtiger Showdown auch da manchmal gewesen.
Ich weiß auch, dass ein, zwei Leute eine Bad Time hatten, weil ich war halt von 13 Jahren 12 Jahre Klassensprecherin. Also ich weiß auch nicht, ob jetzt so retrospektiv denke ich so, mochten die Leute mich eigentlich oder war ich extrem anstrengend? Aber es war auf jeden Fall so, dass ich dieses Gefühl hatte von Teilhabe, glaube ich.
Mhm.
Und kann auch vielleicht nervig gelesen werden. Ich habe mir über diese Folge heute Gedanken gemacht und mir ist leider aufgefallen, das ist etwas, was mich zurzeit vor allem auch wegen der aktuellen Zeit sehr beschäftigt, dass ich früher viel politisierter war, mich viel mehr engagiert habe. Ich habe Ehrenamt ausgeübt und ich glaube jetzt gerade so ein bisschen den Fokus verloren habe.
Oder du findest ihn jetzt wieder vielleicht. Oder
vielleicht, ne, finde ich den auch langsam wieder, weil ich so merke, und dazu komme später, dass es total schön ist, sich zu engagieren und so eine politische Teilhabe zu haben. Weil ich glaube, einfach auch vielleicht auf eine Art ein bisschen Ego-Film die letzten Jahre hatte, weil es mir einfach nicht so wichtig war. Aber auch, weil ich mir darüber quasi in meiner kleinen Welt nicht so richtig Gedanken machen musste. Und jetzt so denke, so inspiriert davon auch bin, dass meine Mutter zum Beispiel wieder in eine Partei eingetreten ist und so weiter und so fort, dass so Menschen in meinem Umfeld sich voll krass engagieren und ich denke so, warte, stopp, ich mache ja gerade gar nichts, wirklich nichts.
Das ist meistens auch ein Zeichen, dass es einem sehr gut geht, ne?
Genau, ja, weil man sich gar nicht damit auseinandersetzen muss. Man muss nicht auf die Straße gehen oder musste nicht auf die Straße gehen, wenn man nicht das Gefühl hatte, irgendwas stimmt hier nicht. Genau, und das hat sich, glaube ich, so in meiner Teenagerzeit hat Politisierung da angefangen, aber ich war auch, komme aus so einer SPD-Familie. Und ich weiß noch, oh Gott, ich habe irgendwie so viele Storys dazu, sorry. Aber ich weiß noch, als, wie heißt er nochmal? Gerhard Schröder, der gerade wegen Burnout.
Sorry. Ja, passend gerade dazu, während diese Nord Stream-Geschichte da läuft, ne? Blödes Timing.
Ich weiß noch, als der gegen Edmund Stoiber angetreten ist. Also das war, glaube ich, 2000 und 2001. Da waren meine Eltern halt voll die, also, ne, SPDlerin. Und ich habe dann so die ganze Zeit vorm Fernseher gesessen und ich war so, Gerhard Schröder. Ich war so richtiges Fangirl, ja. Und ich war nur so, die SPD sind die Guten,
ich
die
glaube,
CDU ist schlecht. So bin ich aufgewachsen.
Ich kann mich auch so ein bisschen an ähnliche Songs erinnern, die ich da gesungen habe. Neben der Fußball-WM war das so ein bisschen so. Und ich weiß auch noch, als der Papst. Als es einen deutschen Papst gab.
Wir sind Papst, hat die Bild da getitelt, ja. Ich habe auch so einen Gerhard Schröder-Moment. Da war ich mal mit meinen Eltern in Hannover am Maschsee. Und da gingen wir spazieren und auf einmal war da ein Riesenaufriss und eine Traube von Menschen und so. Und ich war so, wer ist da? Und mein Vater sagte so, das ist unser Bundeskanzler Gerhard Schröder. Und das weiß ich noch, als ob das gestern war. Der hat so einen Sonntagsspaziergang gemacht mit seiner Frau, Doris, und seinen Kindern.
Damals
war
es
halt.
Doris.
Damals war es Doris. Und der ging so vorbei und für mich, ich dachte so, das ist für mich ein Halbgott.
Das
ist nicht,
Superstar.
Weil er jetzt in der SPD ist, aber ja, Superstar. Bodyguards, die Leute winkten ihm zu. Da dachte ich, ach, so ist das, wenn man Bundeskanzler ist.
Ich war mal auf einem Pressetermin für RTL aktuell, mein Praktikum ist schon Ewigkeiten her, habe ich auf jeden Fall Gerhard Schröder getroffen. Ich dachte wirklich, ich bin bei Madame Tussauds. Das war iconic, ich war wirklich so, wow.
Er ist am Glänzen. Ja.
Aber das ist ein anderes Thema. Gesi, wie bist du denn aufgewachsen?
Also Politik hat in meinem Leben gar nicht stattgefunden. Also ich glaube, einmal kann ich mich daran erinnern, euren Gerhard Schröder-Moment hatte ich ganz häufig mit Lothar Mittag, also ist unserem Bürgermeister, in Rede gewesen. Ich finde, wenn man den Bürgermeister gesehen hat, dann war man auch mal ganz aufgeregt als kleines Kind.
Ja, bei uns war es eine Bürgermeisterin, das fand ich saugeil.
Ich fand das auch cool. Ich weiß auch noch, dass damals, als bei uns die Promenade gebaut wurde, dass das auch ein großes Thema war bei den Wahlen, also so kommunalmäßig. Aber Leute, bei uns zu Hause wurde nicht wirklich über Politik gesprochen. Ich weiß noch, als Wahlen das erste Mal aufkamen, habe ich schon meine Eltern gefragt, was die wählen. Und ich komme aus einem SPD-Haushalt. Und ich musste das gerade auch nochmal verifizieren. Ich habe Mama angerufen und ich meine so, Mama, stimmt das? Habe ich das richtig in Erinnerung, dass ich dann ganz am Anfang auch SPD gewählt habe, weil du SPD gewählt hast und weil Oma und Opa auch SPD gewählt haben? Und sie so, das stimmt. Und ich glaube, bei uns zu Hause, also Oma und Opa, da wurde da auch recht offen drüber gesprochen. Ich weiß, dass es in manchen Haushalten echt ein Schweigethema ist. Also so, ich glaube, ich habe Mamas Freund gefragt, was der wählt. Und er meinte so, nee, das kann ich ja nicht sagen und so. Und dann haben wir per Ausschlussverfahren dann herausgefunden, dass er auf der guten Seite steht.
In Deutschland sprechen die Menschen so ungern darüber, was sie verdienen. Und so ähnlich ist es auch mit den Parteien. In anderen Kulturen oder in anderen Ländern ist es überhaupt nicht so ein Ding, sich zu positionieren. Und hier ist es, finde ich, viel, viel härter.
Und das sehen wir ja auch gerade auf Social Media, dass das ja immer so ist. Alle sagen so ein bisschen, nicht die AfD, bitte demokratisch oder demokratiefreundlich wählen. Aber was die Leute wählen, das sagen die wenigsten. Und ich merke ja auch, dass wir hier ganz häufig rumtänzeln, ne? Also im Podcast. Und ich meine, für dich ist das wahrscheinlich nochmal ein anderes Thema, weil du auch Journalistin bist und deswegen auch bei euch beiden jetzt hier, aber
bei mir nochmal was anderes als Vicky, weil du auch Politikjournalistin bist und ich also ganz unterschiedliche Formate mache, aber auch hier habe ich so das Gefühl von, ich kann nicht ganz konkret werden, weil ich nicht weiß, weil ich da nicht gewähren kann, neutral zu berichten, und das ist schon der Anspruch, den ich irgendwie habe.
Ja, aber das Ding ist, dass es auszusprechen, macht es ja nicht unwahr in deinem Kopf. Also ich meine, so im Prinzip.
Genau, klar. Nicht für mich, für die Außenperspektive.
Um nochmal zurückzukommen, ich wurde nicht politisiert so richtig. Also es wurde nicht wirklich über Politik gesprochen. Ich habe auch abends nicht die Tagesschau geguckt. So, das war okay. Immer, es ist in Ordnung, aber ich weiß, das war immer ein Oma- und Opa-Phänomen. Also bei Oma und Opa wurde immer Tagesschau geguckt. Und wenn ich dann immer rumgejammert habe und so, dann wurde ich auch richtig zitiert, noch mich vor den Fernseher zu setzen und mir das anzuschauen. Aber so das erste Mal politisiert werden war, glaube ich, im Studium, weil Politik irgendwie ein Fach war. Oder auch in der Schule halt Politik zu haben, fand ich auch nervig, das Fach. Und ich habe irgendwie nie das Gefühl gehabt, ich habe eine Stimme.
Ja.
So war das bei mir gewesen, nämlich.
Da fällt mir gerade auch noch was ein. Das ist eine Lüge, dass ich keine politische Jugendliche war. Ich habe mich zwar nicht engagiert groß, hatte andere Dinge im Kopf, aber ich hatte einen sehr guten Geschichtslehrer, Herr Berg, liebe Grüße. Und der hat.
Der hört auch ganz nie.
Genau, der hat so gut unterrichtet und der hat zwar Geschichte unterrichtet, aber ganz groß mit einem politischen Kontext und so. Das hat mich so fasziniert, wie der dieses Fach interviewt hat, dass ich da angefangen habe, mich für Politik zu interessieren durch diesen Lehrer. Dem wollte ich auch nochmal eine E-Mail schreiben, weil ohne den wäre ich jetzt nicht Journalistin geworden.
Ich finde das so krass, weil man unterschätzt oder ich unterschätze oder habe vielleicht als Jugendliche voll unterschätzt, was manche LehrerInnen leisten können und manche halt gar nicht. Aber ich hatte auch so ein, zwei Lehrende, die so entscheidend dafür waren, wie es dann weiterging und die so krass supportive waren. Ich war zum Beispiel mit einem WIPO, hieß es bei uns, Wirtschaftspolitik in Kiel, mit meinem WIPO-Lehrer sind wir nach Berlin gefahren, in der 11. In den Bundestag und wir haben einen Bundestagabgeordneten getroffen von der SPD. not sponsored. Ich weiß noch, die meisten, glaube ich, aus meiner Klasse waren das sau irrelevant und langweilig waren so Berlin, Brandenburger Tor, Starbucks, Fetzen und
Dunkin
so.
Dunkin' Donuts.
Dunkin' Donuts, ja. Ich hatte mir da viel gekauft mit Janne für die Rückfahrt. Mir war extrem schlecht. Aber ich weiß noch, wie ich im Bundestag war und so ein Gefühl hatte von, wow. Meine Eltern, als ich so 10 war, meinte meine Mutter, die, glaube ich, beide aus einem Haushalt kamen, jeweils, der nicht so politisiert waren und meine Eltern sich aber irgendwie genau das so raufgeschafft haben. Meine Mutter meinte, so als ich ein Kind war, sie so, es ist wichtig, dass du mal in der Hauptstadt warst, weil sie war erst, glaube ich, mit, also als erwachsene Frau in Berlin das erste Mal. Und dann haben die einfach so einen Jugendherbergsausflug mit uns hier nach Berlin gemacht für 3 Tage. Nils und Arvid, also meine Brüder, sind irgendwo bei irgendwelchen Bekannten auf die Couch verfrachtet worden und meine Eltern und ich in so ein Pupszimmer in der Jugendherberge. Und dann, ich weiß noch, wie wir unter den Linden standen und dann haben wir da im Schweinsgeschnitzel gegessen und dann ging es ans Brandenburger Tor. Und das hatte ich als so einen großen Moment im Kopf, dieses Wow, und hier ist ganz viel passiert. Und da haben meine Eltern mich auch das mitgenommen in das Jüdische Museum. Und ans Mahnmal und so. Und das waren so Momente, wo ich richtig als Kind so dachte, das ist gerade eigentlich voll groß und ich bin gerade richtig klein. Und dieses Gefühl, das habe ich immer noch, wenn ich an solchen Orten bin. Wenn ich zum Beispiel am Reichstag stehe, jetzt am Sonntag bei der Demo zum Beispiel, da habe ich dieses Gefühl von, wow, ich bin so eine ganz kleine Maus gerade.
Ja, Vicky und ich müssen auch mal heulen, ne?
Gesina und ich müssen immer heulen, wenn die Worte fallen, Demokratie, Zusammenhalt. Das ist ja auch was Tolles und ich glaube, das, was du beschreibst, dieses in einem Parlament zu stehen, übrigens der Bundestag ist ja auch so gläsern und zugänglich, um auch zu zeigen, ne, deutsche Politik ist für die Menschen und es ist ein transparentes Parlament mit transparenten Arbeitsregeln, da kann jeder rein. Es gibt ja auch Parlamente oder Scheinregierungen oder whatever, die sind abgeschirmt und ne, das drückt ja auch etwas aus. Ich habe das auch immer noch, das Gefühl. Und das ist ja toll. Und deswegen, man sieht ja auch, wie unterschiedlich ihr aufgewachsen seid oder politisiert wurdet, was für eine wichtige Rolle da auch Schule hat, ne? Bei so Demokratievermittlung oder zumindest das Ranführen an so Prozesse.
Ja, wir waren nur ein Schokoladenmuseum in Köln.
Hä, hey, das ist auch geil.
Das hat mich politisiert.
Das auch, ne?
Ich finde das auch spannend, dass so politische Gebäude auch so die Geschichte erzählen, was für eine Politik vertreten wird. Es gibt hier zum Beispiel in Berlin teilweise Gebäude, also hier Rathäuser und so. Ich muss nochmal das Fact checken. Aber wenn das hier drin ist, dann stimmt das. Wo es keinen Plenarsaal gab, weil die während der NS-Zeit gebaut worden sind und erst nachträglich, nach 45 halt Plenarsäle, also für ein demokratisches System dran gebaut worden sind. Ich glaube, das Rathaus in Schöneberg ist zum Beispiel eines dieser Rathäuser, wo erst nach 45 ein Plenarsaal zum Abstimmen rangebaut worden ist. Und das finde ich einfach insane und deshalb schön irgendwie mit dieser gläsernen Kuppel in Berlin. Wann hat denn das bei dir angefangen, Gesi, dass du dich damit auseinandergesetzt hast?
Ich glaube, durch meine Blase. damals dann durch Victoria Reichelt wahrscheinlich. Also um noch mal ein bisschen Kontext zu geben, Vicky und ich haben, bevor auch Vicky Politikjournalistin wurde, zusammen in einer Agentur gearbeitet, Werbeagentur eigentlich, zusammen auf dem Projekt, das war ein Ministerienprojekt, von runter vom Gas war das Verkehrsministerium,
genau.
Ne? BF17, begleitendes Fahren ab 17?
Ab 17.
Haben wir zusammen den Instagram-Account gewuppt, der ziemlich erfolgreich war, auch schon mal vorbei.
War dann tatsächlich auch ein Vorzeigeprojekt für einige Ministerien.
Ja.
Ihr beiden, ich finde es irgendwie so witzig, dass ihr euch bei der Arbeit kennengelernt habt und Haki und ich auch. Auch ungefähr in einer ähnlichen Zeitspanne, oder? Vor 7, 8 Jahren?
Zusammen.
Ja, und dann bin umgezogen, Vicky hat eine Wohnung gesucht, wir kannten uns erst 2 Monate und dann meinte ich so, ja, und wir haben uns ganz gut verstanden. Ich glaube, es ging auch viel um Jungs vor allem.
So viel geweint.
Es wurde auch viel geweint, haben wir gebondet. Und dann wurde bei mir ein Zimmer frei, weil ich, Vicky will sich einziehen. Und das war der Beginn einer langen Freundschaft. Und wir sagen auch häufig, dass wir vielleicht noch zusammen ins Altenheim gehen werden.
Ja.
Jedenfalls hat Vicky dann, glaube ich, ganz schnell gemerkt, so in der Werbeagentur, das reicht mir nicht, ich habe eigentlich irgendwie Lust auf Journalismus. Und als du lauter wurdest in diesem Beruf und ich glaube, unsere Bubble auch, unsere Freunde und so sind so sehr Politik interessiert gewesen, haben auch Politik studiert, deine Freunde und so weiter auch, wurde das bei mir dann auch ein bisschen mehr.
Da muss man vielleicht auch sagen, das war zu einer Zeit, das ist vielleicht für einige auch interessant, die zuhören, das war so 2019, 2020 rum und 2020.
Wo alle woke geworden sind.
Ja.
Die Wokeisierung des Abendlandes.
Oh mein Gott, stimmt. Da ist nämlich ja in den USA George Floyd ermordet worden von einem Polizisten und da gab es ja dann eine riesen Debatte über Polizeigewalt und Rassismus, die so die ganze Welt irgendwie erreicht hat. Also das ist eine Zeit, in der sich ganz viele Menschen angefangen haben mit so Ismen zu befassen, Rassismus, Sexismus und natürlich auch mit den identitätspolitischen Themen, die das so mit einhergeht. Also wie kann ich dem begegnen? Feminismus, Antirassismus. Und das war, glaube ich, eine Zeit, die viele politisiert hat, unter anderem auch mich nochmal stärker.
Mich auch. Ich weiß noch, dass ich, als ich angefangen habe zu studieren, eigentlich, glaube ich, null politisch war. Also nur so der Basiskern, den ich von zu Hause so mitbekommen habe. Und dann, ich habe Sportjournalismus studiert und das war 2015. Und ich weiß noch, dass ich 2016, ich fand Dinge an der Uni unfair, ich fand Dinge in Sportredaktion unfair und ich bin irgendwie an das Buch Untenrum frei von Margarete Schorkowski gekommen. Und das war für mich wirklich der Door-Opener.
Für mich auch.
Für mich auch.
Das hast du mir dann auch gegeben.
Ja.
Ja, und ich habe das meinem ganzen Umfeld, ich habe es meinen Eltern gegeben, ich habe es meinen Brüdern gegeben. Ich meinte, ihr müsst es lesen. Und das war für mich der Door-Opener, um Feminismus für mich zu verstehen, um mich zu politisieren und sich auf einer, das war der Anfang, sich zu politisieren mit einem Thema, um dann zu merken, dass alles politisch oder fast alles politisch ist. Und ich bin total froh, dass das mit 21 gekommen ist. Und manchmal, wenn ich jetzt junge Leute sehe oder so Teenager, die sich jetzt schon voll für etwas engagieren, Fridays for Future, etc., dann denke ich so, boah, krass, Alter, da sind halt Leute, also da sind einfach Jugendliche, die sind 14, 15 und die haben schon so klare politische Meinung. Und da war ich noch so mit dem Head in the Clouds. Es war mir einfach scheißegal. Und retrospektiv denke ich manchmal so, wäre gar nicht so schlecht gewesen, sich vielleicht ein bisschen früher damit auseinanderzusetzen, weil ich glaube, so retrospektiv denke ich so, oh, ich bin echt lange durch so eine rosarote Wolke gegangen und dachte, das ist ja alles super, weil ich einfach nicht nach links und rechts geschaut habe. Und jetzt irgendwie kann ich das gar nicht mehr richtig ausklammern.
Aber man kann ja auch sagen, dass diese ganzen Wahlprogramme und so weiter und wofür die paar großen Parteien stehen, uns ja auch gar nicht so krass betreffen. Also die sprechen ja uns oder haben mich lange nicht angesprochen, weil ich ja weiß ich nicht, die Wählerschaft von, oder wie viel Prozent machen junge Wähler aus? 15% oder so bis 30, irgendwie sowas?
Unsere Zielgruppe sind, glaube ich, 20% oder so. Aber alles darunter ist noch weniger.
Ja, noch weniger. Das heißt, natürlich stand da auch, waren diese Wahlprogramme nicht relevant für eine 18-Jährige oder so. Was interessiert mich Rente? So, ich habe noch nicht mal was verdient. Und ich glaube, deswegen wird es jetzt auch immer interessanter für uns, weil es immer mehr um unsere Zukunft geht oder und wir das jetzt so begreifen.
Und ich glaube, das ist ein spannender Punkt, den du ansprichst, weil ich ja viel so Journalismus für junge Leute mache und auch machen will. Und der Gedanke, auf den du jetzt kommst, der ist ja auch zahlenmäßig ablesbar, ne? Also natürlich machen viele Parteien in Deutschland oder viele Parteien in Deutschland kümmern sich mehr um die Belange von älteren Menschen, weil es in Deutschland davon einfach viel mehr gibt, ne? Es gibt die Babyboomer, unsere Eltern, da sind die Boomer-Jahrgänge, also da, wo es einen Babyboom nach dem Zweiten Weltkrieg gab, das sind wahnsinnig geburtenstarke Jahrgänge, weil es mit der Wirtschaft nach oben ging, ne? Das sind ehrlich gesagt die interessanten Wählerstimmen und leider ist die junge Gesellschaft in Deutschland nicht zahlenmäßig so stark vertreten, als dass sie für viele Parteien an der Wahlurne so einen großen Unterschied machen könnten.
Problem.
Und gleichzeitig, darüber sprechen wir vielleicht auch gleich, wenn wir uns in die Community Tags reingehen, glaube ich, ist auch diese Babyboomer-Gruppe, also unsere Eltern, die ist noch mit ganz anderen Sorgen und Themen groß geworden, weil die wirklich noch von sozialer Armut und Co. betroffen waren. Und das ist auch die Generation, wo ganz viele sich das erste Eigenheim, Reihenhaus-Generation etc. Und wenn ich so unsere Generation anschaue, also so, ich sage jetzt mal ganz klassisch Millennials und so erster Schritt Richtung Gen Z, da bin ich sau sorgenlos durch die Weltgeschichte bis jetzt gegangen, auf jeden Fall ziemlich lange. Und ich glaube, das macht auch einen Großteil oder dafür ist es auch verantwortlich, dass viele Menschen aus unserer Generation nicht das Gefühl haben, ich trete in eine Partei ein, ich bin in der Gewerkschaft, ich mache mich laut quasi, weil man nicht muss. Ne?
Deswegen sind Omas gegen Rechts jetzt auch so groß. Sind auch schon recht viele, deine Mama ist auch dabei, ne?
Stimmt, meine Mama ist auch bei Omas gegen Rechts, das finde ich iconic.
Aber das ist interessant, was du sagst, weil bin auch so aufgewachsen und du wahrscheinlich auch und du auch und ihr jetzt wahrscheinlich auch. Relativ sorgenlos, das waren so die 2000er, Popculture was thriving. Irgendwie, man hat sich natürlich als junger Mensch sowieso noch nicht so viele Gedanken gemacht, aber ich weiß auch, dass man so dachte, Internet, Laptop, Globalisierung,
Fernreisen.
Alles wird immer geiler. Und dann weiß ich noch, 11. September 2001, das war für mich so ein Einschnitt, da weiß sicher auch noch jeder, wo er zu dem Zeitpunkt war. Das war so ein Einschnitt, wo man gemerkt hat, okay, da ist jetzt irgendwas passiert, was mich auch erreicht, zumindest mal in der Nachrichtenwirkung. Ne? Ich habe jetzt nicht unmittelbar davon irgendwas, hat mich ja nicht unmittelbar erreicht. Da war was in der Nachrichtenwirkung, wo ich gemerkt habe, okay, es ist doch nicht alles geil auf der Welt. Und es gibt auch so Historiker, da muss ich jetzt wieder an Herrn Berg denken, von dem weiß ich das, die nach dem Mauerfall, das riesenpolitische Ereignis in Deutschland, gesagt haben, das ist jetzt gewissermaßen das Ende der Geschichte. Weil die ganze Menschheit hat jetzt so lange rumgekriegt und sich gezofft und so. Und jetzt war, zum Schluss war noch diese große Ost-West-Flanke, die war noch da. Der große Systemstreit, Kommunismus versus Kapitalismus und mit dem Fall der Mauer. Das ist jetzt das Ende der Menschheitsgeschichte, weil man hat sich entschieden für den Kapitalismus, für die Demokratie und das war's jetzt. Und der 11. September 2001 war nämlich das erste Signal, wo man dachte, vielleicht hat sich da doch was noch nicht entschieden und es wird nochmal ein Turmoil geben, also es wird nochmal irgendwie Krisen und Kriege geben und das ist ja interessant, weil jetzt im Jahr 2025 ist diese Ost-West-Flanke ja wieder offen, ne? Mit dem russischen Angriffskrieg und so, also wir befinden uns in einer Situation heutzutage, die sich auch so schwer anfühlt, von der wir lange dachten, sie wäre vorbei gelöst. Oder sie wäre nicht mehr möglich.
Genau, und jetzt ist ja irgendwie nicht nur das aus einer westlichen Sicht herausgesprochen, man Angst vor Russland und Putin und Co. hat, sondern aus einer europäischen Sicht auch noch Angst hat vor einer Politik von Trump und diesen ganzen Techies, also so Musk und Zuckerberg und Co., dass es irgendwie nochmal ein neues Feld aufmacht dadurch. Ne?
Wir sehen auch in Europa den Rechtsruck. Ne? Also das, was wir jetzt spüren, haben ganz viele Länder schon vor 2, 3, 4, 5 Jahren erlebt, dass es einen Regierungswechsel, einen Machtwechsel hingab zu rechteren, rechtspopulistischen Parteien,
ja.
Italien etc.
Und ich weiß noch, wie hoffnungsvoll ich war, weil ich habe das in den anderen Ländern gesehen und ich war noch so, wenigstens bei uns. Wir schaffen das noch irgendwie wegen unserer Vergangenheit. Uns kann das nicht passieren. Und jetzt sind wir mittendrin. Ich weiß, als ich das erste Mal wählen durfte, Bundestagswahl, dass ich da, auch wenn ich eigentlich wusste, ich muss SPD wählen, weil meine Familie hat SPD gewählt, was soll ich sonst wählen, wirklich Merkel konzidiert habe, weil Merkel für mich war das eine Konstante.
Ich finde das so interessant, dass vor allem unsere Generation so, und auch diese, ich würde jetzt mal sagen, eher linksliberalere Bubble und urbane Bubble Merkel so auf den Thron packt, das finde ich einfach irgendwie crazy.
Ich glaube, das hängt auch damit zusammen mit diesem Gefühl, was wir gerade beschreiben, dass wir alle vielleicht sehr lange nicht politisch waren und politisch, auch weil wir Kinder waren, in einer Welt, in der alles immer geiler wurde und in der es vermeintlich allen immer besser ging, dass wir diese Zeit ganz eng mit Merkel verknüpfen. Also für viele ist ja Merkel die einzige Kanzlerin, die sie jemals erlebt haben. Die kennen ja gar nicht mehr Gerhard Schröder, so wie wir Alten hier. Das ist nämlich interessant, dass wir die jetzt so verklären, weil es ist eine vermeintliche Stability gewesen, weil, das gehört auch zur Wahrheit dazu, aber gleichzeitig ist es total normal, dass wir im Rückblick Personen mehr verklären.
Das macht man auch mit der Vergangenheit sowieso.
Also genau, ja. Romanticizing Merkel. Zur Wahrheit gehört auch, dass nach 16 Jahren Merkel extrem wenig passiert ist, was hätte passieren müssen, infrastrukturmäßig, Transformation, digitale Transformation. Also ist sehr viel Stillstand auch gewesen. Und es zu Merkels Erbe gehört auch eine verfehlte Russlandpolitik. Also die
einfach keine Russlandpolitik.
Keine Russlandpolitik, eine zu nahe an Politik. Merkel war ja auch, also Merkel hat sich immer dafür eingesetzt, Putin wieder enger an Europa zu binden. Wie das jetzt aufgegangen ist, sieht man ja aktuell. Aber ich finde das auch spannend, wie das gerade passiert, dass man sich in Zeiten wie diesen, Regierungswechsel, jetzt war die Ampelkoalition, das hat nicht geklappt, jetzt kommt jemand Neues. Wie wird das wohl, dass man sich zurücksehnt, zumindest nach einer Figur, an die man sich einfach gewöhnt hat.
Die soll mich einmal fest in den Arm nehmen und mir sagen, dass alles gut wird.
Das wünschen sich viele gerade.
Die sollen mal unsere Probleme lösen.
Vielleicht guter Podcast-Titel, Romanticizing Merkel.
Wollen wir mal rübergehen, Haxi, in die Community-Tags?
Bald ist Bundestagswahl. Über welche Medien informiert ihr euch über Parteien? Wie bildet ihr euch eure Meinung?
Also ich gucke natürlich das gesamte Programm von Funk, die da oben. Wir haben bei die da oben Wahlprogramme nach den Themen zusammengefasst, die jungen Menschen am wichtigsten sind. Das sind dann irgendwie Wirtschaft, Klima, Migration und Sicherheit und Außenpolitik. Und ich selber gucke auch viel ARD, ZDF, ehrlich gesagt. Ich bin aber vielleicht auch ein bisschen klassisch unterwegs. Ich gucke sehr gerne das Heute-Journal. Kann man ja auch in der Mediathek gucken, muss man ja nicht live gucken. Und ich lese gerne den Spiegel und ich lese gerne die Zeit. Also ja, ein bisschen langweilig auch. Hab jetzt gedacht, ballert mehr, wenn ich das sage. Aber nee, ganz alle Qualitätsmedien.
Ich höre immer einfach, das einzige Medium, was ich konsumiere, oder den täglichen Podcast, ist Zeit, was jetzt? Da werden auch am Ende des Podcasts gerade immer die Wahlprogramme zusammengefasst zu bestimmten Themenbereichen. Und das hilft mir irgendwie ganz gut, mir dann einen Überblick zu bekommen. Aber ja, ich bin da ja auch natürlich ein bisschen biased, weil ich weiß ja eigentlich schon so ein bisschen, was ich wählen möchte. Und jetzt habe ich natürlich auch diesen Realomat gemacht, um das nochmal irgendwie zu bestätigen, ob ich auf dem richtigen Weg bin.
Ich habe so einen ungesunden, ich glaube, Vicky, bei dir ist es ähnlich, aber so einen ungesunden Konsum an Nachrichten.
Ja.
Also ich wache morgens auf, habe ich schon mal erzählt, ne? Ich wache morgens auf, das erste, was ich baller, ist 6:30 von WDR, News Podcast. Das sind immer so 16 bis 20 Minuten, wo so der heutige Tag eingeordnet wird und so ein bisschen aber auch wie so früher Radio, also so auch ein bisschen mit leichterer Kost teilweise so. Und das ist übrigens im Zoo in Hohenhagen passiert. Und dann geht's
das ist der Serengeti-Park in Hohenhagen, das ist kein Zoo.
Da war ich mal, war geil.
Ich auch.
Und dann aber auch tatsächlich das so richtige weltpolitische Geschehen, das ist immer für mich so der Start. Und dann gehe ich weiter mit Apokalypse und Filtercafé, das ist ein Podcast von Studio Bummens, eine Moderatorin und ein Moderator quatschen dort mit einer anderen Person aus dem Politikjournalismus über die aktuellen Titel.
Hey, Vicky ist da ja auch manchmal.
Vicky ist da auch manchmal. Das sind dann auch immer mit meinen Lieblingsfolgen.
Ja, ja.
Naja, und ansonsten bin ich natürlich auch extrem biased, weil ich auch aus dieser öffentlich-rechtlichen Bubble komme. Konsumiere auch sau viele Nachrichten einfach über Instagram. Ich habe so viele News immer erstmal der Tagesschau-Slider oder so oder ZDF heute auf Insta. Und dann, wenn es mich interessiert, lese ich mir nochmal den Artikel dazu durch oder ich gehe auf Spotify und höre dann die Was-Jetzt-Folge von der Zeit oder von der Süddeutschen und deep dive dann in so ein Thema rein.
Ich glaube, da hilft sich aber auch zu fragen manchmal, was will ich eigentlich gerade, weil also die Frage war ja, was benutzt man am besten, um sich zu informieren, ne? Wo ich schnell rein verfalle, ist auch in so ein Doomscrolling, wenn es irgendwie einen Anschlag gab oder so. Ich refreshe dann, ich bin auch noch auf Ex, ehemals Twitter und dann ballern da so die Headlines rein und das bringt mir aber eigentlich gar nichts. Ich lese mich dann in so eine Weltuntergangsstimmung, aus der ich mich aktiv auch wieder rausziehen möchte. Also ich würde mich auch manchmal einfach fragen, was will ich gerade wissen? Will ich einen Hintergrund dazu wissen? Dann lese ich lieber einen Artikel, als die 25. Tagesschau Social Media Kachel oder Reel dazu anzugucken. Das ist auch ein Hinweis an mich selbst, aber vielleicht auch an euch, dass es oft viel gewinnbringender ist, sich ein, zwei Artikel zu einem Ereignis durchzulesen und dann aber auch das zuzumachen und zu sagen, bloß weil ich dann noch mehr weiß, fühle ich mich damit auch nicht besser. Man muss auch nicht immer alles zu allem wissen.
Ja, den Tab mal wieder schließen.
Genau.
Schließt mal wieder eure Tabs.
Macht's wie ich, sucht euch einen Podcast raus und wenn es dann manchmal gibt es so Deep Dive-Folgen zu gewissen Themen, die schaue ich mir dann auch nochmal, die höre ich mir dann auch nochmal an. Wenn ich nochmal was wissen will, dann suche ich mir da einen Artikel zu raus. Aber ich bin nämlich nicht, also ich fühle mich nicht so erschlagen und überfordert. Das ist natürlich auch nicht mein Job und so, ne? Aber ich wohne natürlich auch mit einer Politikjournalistin zusammen.
Die erzählt schon genug, ne?
Naja, und wenn ich mal Fragen habe oder so, dann wird da, es wird ja schon auch bei uns am Tisch viel diskutiert und viel gesprochen.
Ich wollte gerade sagen, in unserem Freundinnenkreis, und das schätze ich auch richtig, richtig doll, dass da niemand ist, der keinen Bock auf Politik hat oder so komplett desinteressiert ist. Ich glaube, das wird auch in diesen Kreisen dann gar nicht funktionieren. Aber dass da schon richtig viel drüber gesprochen wird. Und es hilft mir auch als so Ventil, Fragen zu klären, aber auch so Frustration loszuwerden und so.
Aber das hat ja nicht jeder so einen Freundeskreis. Also ich glaube, wenn man das nicht hat, dann hilft es auf jeden Fall, sich da vielleicht irgendwie so ein Medium rauszusuchen. Und
voll. Und gleichzeitig ist es vielleicht auch für manche, die danach das Verlangen haben, aber merken, oh, in meiner Freundesgruppe zum Beispiel ist das nichts, was ich finde, sich zu überlegen, gibt es etwas, wie ich mich politisch engagieren kann oder gibt es Kreise, in denen ich über diese Themen sprechen kann, die mich beschäftigen.
Damit alles nicht nur noch im Internet stattfindet.
Wie zum Beispiel meine Mutter, die zu Omas gegen rechts geht, weil sie sonst nicht den richtigen Output dafür hat und sich dort, glaube ich, vor allem gehört fühlt und das Gefühl hat von, ich habe hier eine Teilhabe. So ein bisschen wie das, als ich damals ankreuzen konnte zusammen mit meiner Familie, dass der Ort jetzt Schwentinthal heißt. Ne?
Genau, ich glaube, das ist auch das, was ich gerade meinte. Es kommt einem ja auch so vor, als ob einen das erschlägt, weil auch gerade alles so schlimm zu sein scheint. Aber ich glaube, es war schon immer alles schlimm. Müsst ihr nur mal eure Eltern fragen, Kuba-Krise, das ist ein bisschen länger her, das sind ja nicht eure Eltern, sondern eure Großeltern. Aber ne, also Ölkrise, es gab schon so viele Punkte in der Menschheit, an denen Menschen dachten, oh mein Gott, und jetzt geht's aber vorbei. Und es ist nie vorbeigegangen letztendlich. Der Unterschied ist aber natürlich, dass wir zu jedem Zeitpunkt alle Informationen zu einem Ereignis haben und uns damit beballern können. Und das erweckt manchmal den Eindruck, als wäre alles ganz furchtbar. Macht man aber das Handy mal aus und guckt sich aktiv an, wie geht es mir aktuell in meinem Leben, wie geht es jetzt mir hier auf der Couch, wie geht es meinen Freunden und Freundinnen um mich rum, wie geht es meiner Familie, dann ist, und das sieht man auch zahlenmäßig in Deutschland, dass ganz viele so denken, auch mit der Welt geht es irgendwie zu Ende, aber mir persönlich geht es eigentlich ganz okay. Und das zeigt sich zahlenmäßig. Und das ist auch das, weil wir uns so zuballern. Und dann darf man, glaube ich, auch nicht vergessen, dass wir in digitalen Räumen unterwegs sind, die auch ganz massiv von Desinformationskampagnen aus dem Ausland beeinflusst sind. Also es gibt auch Mächte auf der Welt, die ein Interesse daran haben, dass wir denken, alles wird immer schlimmer. Und deswegen einfach mal öfter Handy ausmachen. Man muss sich nicht wie Annika und ich 24/7 mit News zuballern.
Und ich merke auch die letzten Monate, wo ich immer mal wieder gestruggelt habe, dass mir das nicht gut getan hat, obwohl ich ja eigentlich dafür thrive. Also ich finde das ja so geil, das Gefühl zu haben auf jeden Fall, dass ich weiß, was abgeht und irgendwie mitquatschen zu können. Ich habe mir jetzt aber gerade ein zweites Telefon noch bestellt, weil ich ein Arbeitshandy haben möchte, dass wenn ich abends im Bett liege und da möchte ich mein Phone schon am Start haben, falls ich einen Podcast höre, also irgendwas zum Einschlafen oder keine Ahnung, aber alles, was sich so rund um Arbeit dreht und News, auch einen Kanal habe, den ich ausschalten kann. Und darauf freue ich mich irgendwie und mich aktiv mehr dazu beschließen, Nachricht meine Nachricht sein zu lassen, auch weil ich in der Position bin, das machen zu können, natürlich. Ne? Ich würde sagen, wir verlinken in den Shownotes mal alle möglichen Formate, die wir gerade genannt haben, von Tageszeitung bis hin zu Podcast und so weiter und so fort, was wir gerne konsumieren. Aber auch in der, würde ich nochmal betonen, in der Menge, wie wir teilweise Nachrichten konsumieren, muss überhaupt nicht der Anspruch sein, up-to-date zu sein.
Und es gibt dieses eine Buch, das ist so ein Nummer-1-Bestseller, den habe ich damals selbst auch am Airport gekauft. Das heißt, glaube ich, Factfulness. Und das ist auch so ein Buch, in dem wird sehr schön gezeigt, dass sich nicht alles zum Schlechteren entwickelt, gerade in unserer Zeit. Und das ist vielleicht vor 5 Jahren geschrieben worden. Das heißt, natürlich wird nicht die aktuelle politische Lage damit da betrachtet, aber was so Hungersnöte und so weiter betrifft und ich glaube auch Kriege auf der Welt, wird das nochmal ganz gut gezeigt, dass nicht alles sich gerade verschlechtert. Aber negative Nachrichten ziehen halt einfach geiler als eine gute.
Natürlich, Krise klickt.
Also ja. Das ist einfach, Krise kann auch geil sein.
Was waren das für dornige Chancen?
Probleme sind nur dornige Chancen.
Genau.
Aber das ist wirklich so, im Journalismus, auch in der Wissenschaft dahinter, gibt es ja Nachrichtenfaktoren. Ne? Also auch nach denen Redaktionen auswählen, ab wann ist etwas eine Nachricht. Und ein Nachrichtenfaktor ist Negativität. Also etwas verändert sich zum Schlechten.
Was mir gerade nur noch, bevor wir in die nächste Frage gehen, einfällt zu dem, was du gerade gesagt hast, Gesina, weil du meintest, vielleicht haben nicht alle Leute, die uns gerade zuhören, ein Umfeld, in dem sie irgendwie zum Beispiel über Politik sprechen können. Und das stimmt, safe. Aber ich glaube, dass auch in FreundInnenkreisen oft nicht drüber gesprochen wird, haben wir wieder am Anfang dieses so, was wählst du eigentlich? Dass man sich nicht unbedingt jetzt so immer direkt fragt oder weiß von den FreundInnen, was sie wählen. Und vielleicht, wenn ihr das für euren Freundeskreis noch nicht wisst, vielleicht fangt ihr mal an, dieses Gespräch zu eröffnen, wenn ihr nie über Politik sprecht. Ich hatte jetzt so ein Beispiel von einer Person in meinem Umfeld, die jetzt nach 10 Jahren Freundschaft mit einer Person rausgefunden hat, ich sage jetzt mal, was die Person wählt, und es war jetzt ein Problem. Und ich war so, wie konntest du das nicht wissen? Ihr seid 10 Jahre befreundet und das ist irgendwie insane. Deswegen, also ist vielleicht ein bisschen scary.
Ja, aber auch wenn nur solche Gespräche geführt werden, kann man ja vielleicht auch noch das Blatt zum Guten wenden, ne? Also kann man, wenn man das schafft, auf eine unemotionale Weise dieses Gespräch zu führen, hier verstehen, warum eine Person vielleicht AfD oder so wählt, um dann irgendwie Ängste zu nehmen. Wir haben einen Freund, der macht Türwahlkampf bei den Linken, und der meinte, der war auch in einem Haus, wo irgendwie 80% AfD-Wähler waren und die sich einfach mal die Zeit genommen haben, von Mensch zu Mensch miteinander zu sprechen, und die am Ende auch irgendwie umgestimmt haben, jetzt die Linke zu wählen. Und das checkt man mal einfach, oder dann checkt man mal, wie krass es ist, dass man einfach mal miteinander sprechen muss.
Ich finde, das ist auch etwas, was gerade so ein bisschen verloren geht, auch aufgrund der aktuellen Brandmauerdebatte rund um Friedrich Merz. Ich habe immer das Gefühl, es wird gerade so krass getrennt in Gut und Böse. Ich finde, in einer Demokratie ist es wichtig, dass es unterschiedliche Parteien gibt, und ich finde, wir müssen wieder lernen, mehr andere Meinungen auszuhalten, solange sie halt nicht diskriminierend und komplette Scheiße und rechts sind. So, wisst ihr, was ich...
Ich
struggle hier gerade total.
Nee, da möchte ich auch mal, da möchte ich ja sowieso mal eine Lanze für brechen. Du hast es gerade schon gesagt, Friedrich Merz hat jetzt mit dieser AfD-Nummer natürlich einem das schwerer gemacht, aber also wenn Leute sich mal bewusst machen, was Demokratie heißt. Demokratie heißt Pluralismus. Also viele Meinungen nebeneinander leben friedlich. Das heißt, ich kann nicht erwarten von einer Gesellschaft und von meinem Links und Rechts und von meinen Freunden und Freundinnen, dass die zu allen Themen die gleiche Meinung haben wie ich. Demokratie fordert auch von mir, dass wenn Menschen andere Meinungen haben, und damit meine ich nicht schlimme rassistische, schlimme sexistische, schlimme queerfeindliche Behauptungen oder Thesen oder politische Ideen, aber Demokratie verlangt auch von mir, andere Meinungen auszuhalten, und das müssen wir lernen. Und deswegen, ne, Union und SPD sind Volksparteien. Das sind die großen Volksparteien. Man sieht auch in der Entwicklung, dass das jetzt abnimmt in der Bedeutung mehr und mehr. Es gibt andere Parteien, die größer werden und so. Aber Volkspartei heißt per Definition auch, das ist eine Partei, in der sich ganz viele verschiedene Meinungen bündeln. Da gibt es ein ganz breites Spektrum von Meinungen, und das ist super wichtig. Überlegt mal, jeder, der eine andere politische Meinung hat, würde jetzt seine eigene Partei aufmachen. Dann funktioniert gar nichts mehr.
Da fällt mir jemand ein. Sarah Wagenknecht, die nickt gerade stark. Sie ist so, ja, das wäre eine saugute Idee.
Ja. Ja. Und dann branden wir das Ganze auch noch auf mich persönlich.
Wir hatten gerade zu dem Zeitpunkt bei der Parteigründung keinen anderen Pitch.
Reichen wir nach. Ja, später so. Niemand hat was nachgereicht.
Aber das passiert auch noch, oder?
Das soll noch passieren, ja.
Ja.
Genau, das finde ich super wichtig, und da muss ich mich auch regelmäßig selber zu erziehen, ne? Also, und das hat auch, glaube ich, mit Social Media zu tun und mit den Diskussionen oder mit dem Anschreien, was da so stattfindet zu politischen Themen. Alles ist schwarz-weiß. Wenn man jemanden einen Kommentar schreibt, natürlich geht da was verloren. Der Ton wird so rau. Ich habe auch keinen Bock, mich mit Leuten im Internet zu streiten. Ich habe aber noch nie die Erfahrung gemacht, dass ein Gespräch, was ich im echten Leben zu einem politischen Thema hatte, mit jemandem, mit dem ich mir vielleicht nicht einig bin, auch nur ansatzweise so scheiße verlaufen ist, wie ein Austausch in irgendeiner Kommentarspalte.
Oh mein Gott,
ne?
Ja. Ja, weil man denkt in der Kommentarspalte, das kenne ich ja von mir auch, da kann ich das größte Maul haben, weil da klingelt ja jetzt niemand bei mir zu Hause. Das stimmt nicht ganz, weil digitale Gewalt kann auch in quasi analoge Gewalt übergehen. Das, finde ich, wird dann ganz häufig auch unterschätzt.
Ja, aber wir müssen wir miteinander sprechen.
Ja.
Wir müssen diese Räume schaffen, wo wir uns miteinander unterhalten und uns nicht die Köpfe einschlagen.
Ich hätte vielleicht zu dem, was ihr gerade besprochen habt, noch einen Take. Es haben uns ein paar erreicht, die in ihrem Umfeld auch Menschen haben, die sich eher im rechten Spektrum befinden und zum Beispiel die AfD wählen. Und da häufig die Frage kam, wie gehe ich damit um? Und wir hatten ja sogar bei unserer Weihnachtsfolge, hatten wir es ja auch schon mal so grob angesprochen, wie wir irgendwie oder wie man mit dieser Situation umgehen kann. Man sitzt irgendwie zusammen. Jetzt ist es natürlich eine andere Situation, weil es nochmal eine andere Tragweite hat, wenn eine Wahl bevorsteht und man sich so denkt, okay, die machen ihr Kreuzchen da. Und wahrscheinlich fragen sich die Personen, kann ich da jetzt was tun? Was soll ich tun? Kann ich überhaupt irgendwas tun? Wie seht ihr das? Also eine Sache war ja schon einfach mal auch miteinander ins Gespräch gehen. Das ist natürlich total individuell. Mit manchen Leuten wird es schwieriger, mit manchen weniger schwierig. Aber das ist wahrscheinlich ein erster Schritt, oder?
Das ist eine Frage, die uns auch immer wieder journalistisch beschäftigt. Nicht, weil wir als Journalisten wollen, dass niemand die AfD wählt. Das ist nämlich gar nicht unser journalistisches Interesse. Wir haben kein journalistisches Eigeninteresse, außer Menschen allumfassend so zu informieren, dass sie sich eine eigene Meinung bilden können. Was wir aber merken, ist, dass die AfD ja auch eine Partei ist, die sehr viel Desinformationen streut, die Zahlen übertreibt, Einzeltaten zu einem strukturellen Problem aufbauscht. Und das verfängt bei Leuten, weil es immer stark emotionalisiert und mit Emotionen einfach verbunden ist und schrecklich wirkt. Also die AfD zeichnet ja ein sehr, sehr düsteres Bild von Deutschland. Warum die Leute darauf reagieren, ist, weil es auch eine Angst von ihnen triggert in irgendeiner Art, eine Angst, die sie haben um ihren eigenen Wohlstand, darum, dass sich die Verhältnisse für sie selber verschlechtern. Und unsere Erfahrung ist, dass man journalistisch, man hat ganz oft den Drang, dem, wenn da eine Falschaussage ist, bei der aber viele Leute hängen bleiben, dem dann mit so einem Faktencheck zu begegnen. Also zu sagen, nein, das stimmt nicht. Statistisch ist die Zahl der Straftäter so und so und nicht so und so hoch. Die Forschung dazu zeigt aber, dass das gar nichts bringt, weil das Ganze ja emotional getrieben ist oft. Und ein erster Schritt, den man jetzt vom Journalismus oder von Kommunikation auch aufs echte Leben und Kommunikation übertragen kann, ist die Angst des Gegenübers ernst zu nehmen. Dass da ein Gefühl ist, also Gefühle lassen sich nicht gut mit Fakten bekämpfen. Deswegen würde ich versuchen, einer Person immer auf einer Ebene zu begegnen, in der man sagt, ich sehe deine Angst und ich nehme wahr, dass da ein Gefühl ist, was dich bedrückt und so. Erzähl mir doch mal von dieser Angst und wo die herkommt. Und das zeigt sich, ist oft ein viel, viel effektiverer Weg, um mit Menschen auf ein Gespräch auf Augenhöhe zu kommen, als dass man sagt, hier, ich habe mir mal die ganzen Zahlen rausgesucht, das stimmt alles nicht, was du sagst. So, und dazu gehört natürlich auch, zur Wahrheit gehört natürlich auch, Menschen wählen die AfD nicht, weil die AfD so viele Desinformationen streut und so, sondern weil viele Menschen in diesem Land gerade auch etwas verlieren. Wohlstand nimmt ab, Menschen merken das. Das ist auch eine zum Teil verfehlte Politik der Unionsregierung, aber auch der Ampelregierung. Also immer nur zu sagen, die AfD wird irgendwie gewählt, weil alle
Nazis sind.
Es ist schon okay, mit der Politik unzufrieden zu sein, ne? Und die AfD verspricht eben einfache Antworten auf politische Probleme. Ich glaube, das gehört auch zur Wahrheit dazu, dass man eben die Themen, die die AfD bearbeitet, besprechen muss und ernst nehmen muss und die Sorgen ernst nehmen muss. Und aber einfach, also ohne da jetzt zu tief reinzugehen, ich glaube, ein erster Schritt für so ein Gespräch kann immer sein, sich mal wirklich mit der Angst der anderen Person zu beschäftigen oder mit den Problemen, die sie beschäftigen und zu fragen, wo kommen die her, seit wann hast du die, wie können wir auf die reagieren? Was trägt denn eigentlich wirklich zu dieser Angst bei?
Ich meine, kurzum fühlen sich Menschen einfach von dieser Partei gerade gehört, so nach dem Motto. Ohne dass es heißt, dass die Ängste wirklich richtig begründet sein müssen, aber darum geht es nicht, weil sie sich so anfühlen. Und ich finde, das macht total Sinn, dass du meintest, dass so Fakten manchmal gar nichts bringen, sondern es geht eher darum, dass es um eine Emotion geht. Und ich erinnere mich noch an eine Situation mit meiner Mutter, als ich vor 6 Jahren ein Projekt mit Haki zusammen gemacht habe, wo es ums Gendern ging. Und da war Gendern war vor 5, 6 Jahren einfach ein Thema, ne? Da wurde viel drum gestritten. Gender-Gaga, obwohl das ja heutzutage, finde ich, schon in vielen Bereichen einfach so übernommen wird und einfach gar nicht mehr so ein großes Thema ist, außer bei Söder, glaube ich, aktuell noch sehr groß.
Und dazu würde ich aber auch nochmal sagen, habt auch keine Scheu, wenn ihr merkt, solche Themen wie Gendern, Transmenschen, Transfrauen im Sport. Das sind alles Themen, das ist ein Kulturkampf geworden. Ne? Also wir haben jetzt in den USA die Entwicklung, die uns hier auch noch ereilen wird, die ganz, ganz doll auch an diesen Themen aufgehängt wurde. Traut euch auch da mal von diesen Themen wegzugehen. Ich weiß nicht, wie wichtig es für euer Lebensglück ist, dass euer Onkel auf der Familienfeier irgendwann gendert oder ob es auch einfach ein Fakt ist, dass dieser Mann nicht gendern wird und es sich aber vielleicht mehr lohnt, mit dem mal über andere politische Probleme in Deutschland sich zu unterhalten. Rente, Wohnen, Dinge, die wirklich ihn in seiner Lebensrealität betreffen und auch euch. Ne? Also diese Kulturkampfthemen, die sind mittlerweile so aufgebauscht, dass ich teilweise nicht mehr gendere mit einigen Menschen oder auch mit einigen Politikern oder so im Interview, weil ich sage, ich möchte nicht, dass sich dieses Gespräch jetzt daran aufhängt, weil das ist vergebene Liebesmühe für mich.
Und das heißt nicht, dass es kein wichtiges Thema ist.
Das heißt nicht, dass es kein wichtiges Thema ist, ne? Aber ja. Es überlagert die Diskussion in eine Art, die überproportional ist.
Und auf einmal wird man zum Erzfeind, weil man gendert.
Man wird zum Erzfeind, genau. Und anstatt, dass wir uns bei der Rente gemein machen könnten, weil wir sagen, wollen wir uns mal das Rentensystem in Deutschland angucken, darunter leiden wir beide.
Viele haben gefragt nach dem Thema strategischen Wählen. Liebe Vicky, Frage an dich. Lieber strategisch wählen oder wofür ich stehe, finde ich sehr schwer zu entscheiden.
Also die Frage nach dem strategischen, taktischen Wählen, die kommt ja immer wieder, wenn eine Wahl ist. Ich glaube, eine Grundaussage, die man dazu treffen kann, ist, dass in der aktuellen politischen Situation mit sehr vielen Parteien, die potenziell in den Bundestag einziehen könnten und mit sehr vielen möglichen Koalitionen, wird das zunehmend schwieriger. Das war früher einfacher, als noch die Koalitionsbeziehungen sehr klar waren. Also da wusste man, die CDU wird mit der FDP regieren. Die Union wird mit der FDP regieren. Die FDP vielleicht nicht mit der SPD und so. Da war das noch einfacher, das so zu machen. Jetzt ist es so, dass unglaublich viele Parteien ja potenziell einziehen können und dass auch mehrere Parteien potenziell koalieren könnten. Also zum Beispiel Union mit der SPD, dann hätten wir wieder eine GroKo oder die Union und die Grünen.
Oder auf einmal das BSW, die Linke und die SPD und dann ist es die Brombeere.
Ja, stimmt. Shoutout Karl Rudolf Korte. Mein liebster Politikwissenschaftler, der hat sich diesen Begriff ausgedacht.
Also das heißt, wenn es so viele kleine Parteien gibt, dass die Stimmen, die quasi an die verloren gehen würden, wahrscheinlich eher da gebraucht werden bei zum Beispiel so einer Partei wie der Linken, die der AfD Stimmen klauen könnte.
Wenn es jetzt darum geht, welche Partei in den Bundestag kommt, das ist ja gerade bei der Linken ein Thema oder bei der FDP.
Die 5%-Hürde.
Genau, die 5%-Hürde, die gibt es zum Beispiel bei der Europawahl nicht. Deswegen hat man auch gesehen, dass gerade junge Leute da super viele verschiedene Kleinparteien gewählt haben. Jetzt bei der Bundestagswahl gibt es die 5%-Hürde. Also sowohl FDP als auch die Linke bräuchten 5%, um in den Bundestag zu kommen. Das würde jetzt hier total kompliziert werden, das zu erklären, welche Implikationen welche Wahl für welche Partei hätte, weil es ja eben so viele mögliche Parteien und auch Koalitionen gibt. Deswegen empfehle ich da Krautreporter, ein tolles journalistisches Projekt, das man auch finanziell unterstützen kann. Und die haben da so ein paar Posts gemacht, wo die Empfehlungen geben.
Ja, und das wurde auch in meiner Timeline Beziehungsweise habe ich so oft gesehen, es haben so viele Leute geteilt. Manche von euch haben das vielleicht auch schon gesehen. Wir verlinken es trotzdem nochmal in den Shownotes. Ich glaube, das, was man sagen kann, und das ist absolut der Basic Take und trotzdem nochmal erwähnenswert, vor allem in dieser Folge, das, was verhindert, dass eine AfD an die Macht kommt, ist wählen zu gehen. Also in the first place, sie nicht zu wählen. Und ich glaube, das wird manchmal immer noch so unterschätzt, wie viele Menschen das Gefühl haben, Politik interessiert mich nicht, ich gehe nicht zur Wahl. Aber ich finde, das steht einfach nicht mehr zur Debatte.
Genau, und wenn ihr eben eine Partei bevorzugt, die gerade Schwierigkeiten hat, in den Bundestag zu kommen, das heißt, um diese 5%-Hürde rumkrebst, dann würde es sich natürlich empfehlen, die zu wählen, ne? Also wenn jetzt Linke und FDP beide nur 4% hätten, dann wären all diese Stimmen verloren, weil beide Parteien nicht in den Bundestag kommen.
Hat man eigentlich nochmal darüber gesprochen, jemals diese Hürde runterzusetzen? Weil zum Beispiel in den Niederlanden gibt es die nicht. Also ich meine, die gibt es natürlich aus Gründen.
Diese 5%-Hürde verhindert halt, dass ganz viele weitere unterschiedliche Meinungen, die aber einen deutlich kleineren Prozentanteil hätten, mit in den Bundestag reinziehen. Ne? Das sehen wir in anderen Ländern, wo irgendwie, keine Ahnung, das ist ein gutes Land als Beispiel.
In den Niederlanden.
In den Niederlanden, ja. Genau. Wo es sehr, sehr noch viel mehr Parteien als bei uns gibt, die dann halt mit in der Regierung sitzen.
Ja, dann ist die Entscheidungsfindung natürlich noch schwieriger.
Genau, und ich meine auch, das sind ja auch Lehren aus der Weimarer Republik, ne? Und das, hier Geschichtsunterricht, Herr Berg, war natürlich das System, was die darauffolgende NS-Zeit ermöglicht hat. Da gab es so unglaublich viele Splitterparteien, dass man sich überhaupt auf gar keinen Konsens mehr einigen konnte, ne? Und auch das nochmal der Hinweis an uns alle, wir sitzen jetzt natürlich alle nicht im Parlament, noch nicht, aber nochmal wirklich auch darauf zu gucken, in Zeiten wie diesen, in denen so krass liberale Werte, progressive Werte, Gleichheit, all diese Dinge, die in unserem Grundgesetz stehen, angegriffen werden, sich wirklich nochmal zu überlegen, möchte ich mich jetzt mit denen, die eigentlich diese grundlegenden Werte teilen, möchte ich mich mit denen zerstreiten über ein paar politische Themen, bei denen wir nicht zusammenkommen? Oder ist es gerade jetzt wichtig, als Demokrat und Demokratin zusammenzustehen?
Und auch, ne, das nochmal einmal gesagt zu haben und auch auszuhalten, dass Menschen, die demokratisch sind, nicht all dieselbe Meinung haben und dass es auch okay sein muss.
Ne? Es ist auch okay, sich politisch zu streiten mit Freunden und Freundinnen, ne? Solange man danach wieder zusammenkommt. Also das, und das können Unioner und SPDler extrem gut, sich in der Sache zu streiten und trotzdem später zusammen Bier trinken zu gehen. Und das müssen wir alle lernen.
Ja, das sagt man doch auch über die ganzen Menschen, die da zusammen rumkumpeln im Bundestag, beziehungsweise abstreiten im Bundestag. Wenn die Kameras aus sind, können sie alle miteinander reden und ein Bierchen miteinander trinken, ja. Und so. Ne? Für die ist Politik ein Job.
Und das soll jetzt nicht so klingen, als ob das alles hier so eine verschworene Elitentruppe ist. So ist es nicht. Aber natürlich, und das vergisst man manchmal, sind das alles am Ende Kollegen und Kolleginnen, ja. Die sich da an der Mensa treffen jeden Mittag im Bundestag, ja, die vielleicht auch schon mal Party zusammen gemacht haben. Und wir sollten eher froh sein, dass es so ist, dass das Menschen sind, die neben dem Streit in der Sache auch überhaupt noch miteinander reden können. Ja. Weil wenn das nicht mehr geht, dann haben wir irgendwann so Verhältnisse wie in den USA.
Maus, das ist für mich wieder zu viel Demokratie. Ich glaube, ich muss gleich weinen wieder. Aber der Gedanke, dass man wirklich an einem Tisch sitzen kann, streiten kann und sich danach die Hand reichen kann, außer mit der AfD, das finde ich irgendwie einen schönen Gedanken. Und das wünsche ich mir für unser Land mal wieder.
Ich würde den Satz ergänzen.
Mit Friedrich Merz?
Außer... Ich will es nicht in die Richtung konkretisieren, aber ich würde sagen, außer mit Menschen, die so rechtsfeindliche
Absolut.
Ja, sind wir auf the same page. Wir haben noch einen Take reinbekommen. Ich übernehme für Haki. Mir geht es mit der aktuellen Weltlage nicht so gut. Was tun, damit es einem besser geht?
Ich glaube, das war der größte Grundton aller Community-Takes, die reinkamen, dass Leute Angst haben, dass sie lost sind, dass sie sich ohnmächtig fühlen, dass sie verzweifelt sind. Ja. Maus, hast du da nicht letztens einen TED-Talk zugehalten?
Ach gut, dass du fragst. Tatsächlich habe ich da einen TED-Talk zugehalten, einen TEDx, ja. Also ich war jetzt nicht in San Francisco. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann der rauskommt, aber ja.
Reichen wir nach.
Freue ich mich schon drauf. Ja, ich freue mich auch drauf, außer dass ich ein extrem schlecht sitzendes Outfit anhatte. Da habe ich die Oberkrise bekommen, als ich da die ersten Anmutungen gesehen habe. Naja, egal. Es geht ja eben um den Inhalt. Und zwar muss ich diesen TED-Talk halten am Tag, als Donald Trump das zweite Mal zum US-Präsidenten gewählt wurde, also letzten Herbst. Und ich hatte den vorher angemeldet unter dem Titel Democracy, irgendwas zu Democracy. Das ist
heute schon wieder,
wozu mich Leute meistens einladen. Und da musste ich den Leuten an dem Tag erzählen, warum Demokratie total wichtig ist, an dem Tag, wo Donald Trump gewählt wurde. Das war eine einigermaßen schwere Aufgabe. Und ich habe dann auch so überlegt, was kann man den Leuten jetzt mitgeben? Weil erstmal vielleicht auch Transparenz. Auch mir geht es damit häufig schlecht, euch ja auch wahrscheinlich, ne? Wenn ich euch jetzt so. Also es ist einfach gerade ein Weltschmerz und das ist auch okay, den kann man erstmal so anerkennen und dahinstellen und betrachten für sich. Der ist halt da. Also meine Erfahrung ist, und das habe ich ja auch vorhin schon so ein bisschen beschrieben, wenn man mal ganz auf sein eigenes Leben guckt, und damit meine ich nicht, dass man links und rechts alle ausblenden soll um sich rum, aber auf sein eigenes Leben, darauf, wie es den Freunden geht, wie es der Familie geht, wie man mit denen interagiert und was man da auch für ein Supportnetz vielleicht um sich rum hat, was für einen da ist, wenn es jetzt rauer wird, wenn der Ton im Außen rauer wird, dann ist man schon sehr reich an Dingen. Ne? Wenn man merkt, ich kann dem jetzt gerade entgegensetzen, dass es mir gut geht, dass ich mich darum sorge, dass es den Menschen um mich rum gut geht. Und dann habe ich mich auch gefragt, wie kann man jetzt da so gegen so einen Elon Musk oder wie geht man jetzt mit einem Elon Musk so um? Da kann ich ja jetzt gar nichts gegen machen als Victoria hier in Berlin.
Fühle mich ganz klein quasi.
Genau, man fühlt sich ganz klein und machtlos. Und dann aber zu verstehen, nee, gelebte Demokratie ist zum einen auch dieses einander aushalten, auch wenn andere mal nervig sind, ist aber auch, wie man anderen Menschen auf der Straße begegnet. Und ich habe an diesem Tag dann besonders viele Menschen angelacht, die mir entgegengekommen sind und Menschen wirklich in die Augen geguckt und ihnen irgendwie ein aufrichtiges Lächeln geschenkt. Und das heißt nicht, dass Elon Musk deswegen weggelächelt ist, ja. Aber mir hat das total geholfen, wirklich an dem Tag zu sagen, ach, das klingt jetzt auch so pathetisch, unsere Waffe dagegen ist einfach
Zusammenhalt.
Ist Zusammenhalt, ist Menschlichkeit, ja. Sind Werte, die unser Leben lebenswert machen, sind Liebe und Menschlichkeit und Offenheit und Toleranz.
Ihr habt das, wir haben Haltung.
Genau, Luisa Neubauer.
Und es stimmt aber.
Es stimmt.
Und das, ich war jetzt am was war denn?
Sonntag.
Am Sonntag bei der Demo gegen rechts. Und da hat die Mutter von Ferhat Unvar auf der Bühne gestanden und ich stand da wirklich so 20 Meter von entfernt. Mir sind die Tränen durchgehend gelaufen. Ferhat Unvar ist beim Attentat in Hanau am 19. Februar 2020, also jetzt fast genau 5 Jahre her, wenn diese Folge rauskommt, ums Leben gekommen, ermordet worden. Diese Frau stand da auf der Bühne mit einer Präsenz und meinte, die am von uns dreien hier viel mehr betroffen ist von diesem Rechtsruck in Deutschland, die das täglich am eigenen Leib erleben muss, die auch durch den Rechtsruck einen Sohn verloren hat, die stand da mit einer Macht auf der Bühne und meinte, wir brauchen weiterhin Menschlichkeit. Und das hat mich irgendwie so stark gerührt, weil das geht einfach manchmal in diesen ganzen politischen Diskursen und in diesem Bundestag so verloren. Das ist aber etwas, das ist so der Kitt der Gesellschaft, der uns zusammenhält und der einem das Gefühl gibt von sich geliebt und geborgen fühlen.
Und der ist ja noch da.
Genau.
Der ist ja nicht verloren. Also ich meine, es gibt ja immer noch, schau mal, wenn man auf so eine Demo geht, wie viele Menschen zusammen quasi Hand halten wollen und für das Gleiche kämpfen und sich Menschlichkeit wünschen und jeden Tag Menschlichkeit an den Tag bringen. Und
wie viele Menschen das auch unabhängig von solchen Demos tagtäglich machen in ihren Jobs oder in ihren Ehrenämtern. Und das ist vielleicht auch ein bisschen der Rundumschlag, den wir mit dieser Folge vielleicht auch euch an die Hand geben wollen, wenn ihr geschrieben habt, mir geht es aktuell mit der aktuellen Lage nicht so gut. Ich glaube, unsere größte Waffe ist diese Menschlichkeit, dieser Zusammenhalt, aber auch sich zu engagieren. Und das war für mich so ein Aha-Moment an dem Sonntag, dass ich dachte, boah, ich habe mich in letzter Zeit oft sehr klein gefühlt wegen der aktuellen politischen Lage und sehr machtlos. Und das ist aber der Moment, in dem ich so dachte, wir sind mehr. Und das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Aber das ist nicht, es reicht auch nicht nur auf Demos zu gehen, sondern dazu gehört auch wählen, sich zu engagieren, nach links und rechts zu schauen.
Ihr könntet eine Partei eintreten, da müsst ihr auch erstmal gar nichts machen, außer zahlen. Wenn ihr sagt, ich habe keine Zeit, könntet eine Partei eintreten, ihr könntet eine Gewerkschaft eintreten, ihr könnt euch bei uns euch im Kiez engagieren und wenn es da noch nichts gibt, dann könnt ihr auch diejenige oder derjenige sein, der das initiiert. Ne? Und wenn es ein Hoffest ist, wenn es ein Ort ist, an dem ihr mit alten Menschen puzzelt, whatever.
Ich habe mal angefangen, mit meinen Nachbarn zu sprechen.
Ja.
Heute im Flur. Wirklich. Da stand sie da mit dem Kinderwagen, also eine Nachbarin. Und ich dachte, komm, ich quatsch mal mit der. Und danach hatte ich für 5 Minuten, naja, vielleicht ein bisschen länger, ein Strahlen auf dem Gesicht, weil das einfach schön war, sich mit Menschen zu unterhalten. Also einfach Menschlichkeit zu leben, so, ne?
Und gleichzeitig natürlich ist das für viele nicht die befriedigende Antwort auf die Frage, mir geht's gerade nicht so gut mit dieser Lage und ich fühle mich ganz oft ganz klein. Das ist nicht die Heilung eines Rechtsrucks zu sagen, lächle deine Mitmenschen einfach mehr an. Aber ich glaube, das ist für das eigene Wohlbefinden, hilft das, um mit diesen Situationen besser umzugehen, um aktiv was dagegen zu tun.
Dazu empfehle ich noch einen tollen Artikel von der Autorin und Journalistin Dana Fowe, Winkel, die einen tollen Artikel geschrieben hat und ich bin hier gerade auf dieser Zitatkarte von Zeit Online und da schreibt sie, wenn sich schon jetzt manche, wenn auch im Scherz, überlegen, wohin sie abhauen wollen, dann geben sie auf, ohne überhaupt gekämpft zu haben. So sehen sie wohl aus, die Enkelkinder der Omas, die alle im Widerstand waren. Ne? Und es ist jetzt auch der Zeitpunkt, und das heißt nicht, dass ihr jetzt euch jeden Tag in politische Kämpfe begeben müsst, aber wenn man sagt, nie wieder ist jetzt so, dann ist jetzt vielleicht auch ein Zeitpunkt, um damit anzufangen. Damit sage ich nicht, dass wir kurz vor einem Nazireich stehen, mein Gott. Ne? Aber wenn ihr das gerade diese Ohnmacht empfindet, denkt, was kann ich tun, dann seht es als Startschuss, denn Hoffnung muss man sich manchmal auch selber erarbeiten.
Voll. Und mir macht es zum Beispiel Hoffnung, in solchen Kreisen wie hier gerade zu sitzen und zusammen darüber zu sprechen, dass man ähnlich fühlt und sich zu positionieren.
Und vielleicht anderen da draußen auch ein bisschen Hoffnung dadurch zu geben, weil ich finde, Hoffnung ist auch ansteckend. Und wenn wir jetzt hier so darüber, also vielleicht glauben uns Menschen, dass wir was tun können, indem wir zusammenhalten, wenn sie das hören. Und wenn ihr euch so fühlt, vielleicht, dann freuen wir uns jetzt, dass ihr euch abgeholt fühlt. Wir verstehen natürlich alle komplett, dass ihr Angst habt. Wir haben auch Angst.
Und gleichzeitig das, was Vicky schon im Podcast gesagt hat. Es gab schon ganz andere schlimme Zeiten auf dieser Welt. Wir nehmen das einfach auch durch soziale Medien und durch unseren absurden News-Konsum noch mal krasser wahr. Die Welt war schon immer sehr krass. Das ist einfach das Konstrukt, in dem wir leben.
Geht auf die Straße. Schaut euren Nachbarn ins Gesicht.
Werdet auch laut, wenn ihr Ungerechtigkeiten mitbekommt. Ne? Also jetzt ist nicht mehr die Zeit, um wegzuschauen.
Zivilcourage.
Noch ein Schlusswort von euch?
Geht wählen.
Geht wählen. Und überredet auch eure Oma, wählen zu gehen und euren Opa. Weil da habe ich im Altenheim am meisten mitbekommen, dass die Leute nicht mehr wählen gehen, weil sie glauben, ja, es hat mit denen eh nichts mehr zu tun. Aber die müssen nicht für sich selbst wählen, sondern für uns.
23.02.
Briefwahl beantragen, wenn ihr nicht da sein könnt. Super, war total. Maus, war total schön,
das war total schön gewesen.
Vicky, danke, dass du da wieder. Maus, möchtest du nochmal zurückkommen und dann vielleicht über Naja, was?
Ich will doch auch mal über Sex reden, Leute.
Ja. Hey Leute, schön, dass ihr da wart. Maus möchte sich auch noch bei unserer Community bedanken.
Vielen Dank. Ihr seid eine tolle Community. Ich bin ja Teil der Community.
Das ist stimmt, du selber rede.
Ich bin eine treue Hörerin, hat mich total gefreut.
Folgt ja mal rein, folgt @vikareich bei Insta rein. Da gibt's tollen Content, tollen politischen Content, immer Hammer. Mit einem kleinen Gag dabei, auch mal ernst.
Augenzwinkern haben wir da.
Geile Outfits.
Tolle Fits.
Nicht der super. Vom TED Talk, aber
super Blusen.
Alles. So Leute, hier wird nur abgegeilt jetzt. Wir machen jetzt hier mal auf Stopp. Schön, dass ihr da seid.
Tschüss.
Geht wählen, ciao.
Dies ist eine Produktion der Super Stories. Producing und Schnitt, Hanna Ackermann.
Musik, Joelle Miles.
Ach so, hi, ja, das finde ich ja gut, dass du uns fragst. Nee, aber weißt du, was auch ganz witzig, was ihr vielleicht noch einfügen könnt? Oma hat auf Oma Demes Geburtstag, da war der ein Runder, der 85. oder so, oder der 80., hat sie den Lothar Mittag getroffen und der wollte Oma dann, also Oma Demes dann gratulieren, weil das ja zum runden Geburtstag so üblich ist, dass der Bürgermeister gratuliert und Oma, muss ich sie kennen oder so irgendwie, oder warum gratulieren sie, sind sie hier außer, sind die Verwandter von Oma Demes oder sind sie Familie? Und dann hat, ich kannte den Bürgermeister von Rede nicht, obwohl sie da auch schon etliche Jahre wohnte. Und dann hat der Bürgermeister wohl gesagt, ja, ich bin hier, das ist alles meine Familie. Ganz Rede ist meine Familie, weißt du. Und nachher hat dann Oma erstmal erfahren, dass der Bürgermeister von Rede Lothar Mittag ist. Das war so witzig. Genau, vielleicht können wir das ja noch einführen.